Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. In der heutigen Testspielfolge gibt es Spieleindrücke zu: die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, Northgard, Katan Sternfahrer und E.T. der Außerirdischen. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Jetzt, ich bin komplett verwirrt jetzt, aber läuft schon.
Der René.
Wie immer pünktlich da.
Und die Sonja. Hallo.
Wenn wir in geologischen Zeiträumen rechnen, warst du pünktlicher.
Ich rechne nur in astronomischen Zeiträumen.
Oh je.
Das macht's einfacher. So.
Das heißt, du bist 0,000 irgendwas pünktlich gewesen.
Genau.
endlich wieder da, ne?
Ja.
Nach einer kurzen
Trotz
Auszeit.
Trotz Pause klappt das noch.
Ja, wenn wir halt 2,5 Stunden, dann muss ich erstmal die Festplatte wieder freikratzen, dass wieder was Neues drauf passt. Deswegen mussten wir letzte Woche nochmal aussetzen, aber ihr hattet ja wahrscheinlich genug zu hören. Jetzt muss ich mein Soundboard noch wieder umbasteln hier.
Moment. Ja, brauchst einfach eine größere Festplatte.
Ja, ich hätte vielleicht doch die 512 nehmen sollen, aber ist egal. bei dem Mac damals, aber kriegen wir schon alles hin. Geht's euch sonst soweit gut?
Ja, ich hatte ja heute frei.
Bitte was?
Ich hatte ja heute frei.
Du warst gerade weg, ich habe dich nicht gehört.
Frei.
Sonja, was sagen wir denn dazu?
Ich war arbeiten, ich weiß nicht, was los ist.
Ich weiß auch nicht.
Ich hatte frei.
Warum?
Ich habe es verdient.
Hast du an einer Prozession teilgenommen, damit du denn...
Ja, mehrfach.
Mehrfach?
Mehrfach.
Vom Sofa zum Kühlschrank oder was?
So ungefähr.
Dann erklär mir doch mal den Feiertag.
Warum? Ich bin Evangele.
Ach ja, stimmt. Ja, dann hättest du auch eigentlich arbeiten können. Na, nee, geht auch nicht.
Die sind ja alle weg. Ist ja keiner da zum Arbeiten.
Du meinst, die Firma ist weg?
Ja, die auch, bald.
Schwieriges Thema. Lass uns irgendwie die Kurve kriegen.
Lass was Lustiges besprechen.
Lass uns was Lustiges besprechen, ja. Was haben wir denn, Sonja? Haben wir eine Frage der Woche? Soll ich die mal?
Das musst du mir beantworten, aber ich hoffe doch sehr, dass wir
eine haben. Ja, wir haben auch eine. Wir haben nochmal ein Follow-up. Wir hatten ja diese Zeitparadoxon-Frage. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ne? Ich glaube, der Markus hatte die gestellt. Brettspiele sind schnell runtergespielt und je kürzer ein Spiel ist, desto besser ist es eigentlich. Ne? Ihr erinnert euch aus der Fragefolge.
Ja.
Da hat uns, wo war's? Ich glaube, der Thomas hat uns da noch mal eine weitere Frage gestellt. Ich spiele die mal.
Hallo Sonja, hallo Arne, hallo René. Hier ist wieder der Thomas aus dem Rannecker-Raum. Ich habe gerade eure Fragerunde Teil 2 gehört, als es um das Zeitparadoxon der Spieler ging. Und dabei ist mir eine Frage eingefallen. Und zwar, wie geht ihr mit Mitspielern um, die für ihre Züge etwas länger brauchen, beziehungsweise eher die Grübler sind? Ich habe nämlich bei mir in der Gruppe einige Leute, die nicht ganz so zügig spielen, würde aber gerne auch mal etwas komplexere Spiele spielen, befürchte aber, dass das jeden Zeitrahmen sprengen würde. Wir hatten letztlich folgende Situation. Wir haben das doch recht einfache Spiel ohne Furcht und Adel gespielt und haben dafür weit über eine Stunde gebraucht. Ich würde mich über eure Antwort freuen. Danke, ciao.
Huch, falsche Button. Nehmen wir den. Ja, danke für die Frage. Ohne Furcht und Adel in einer Stunde ist doch wahrscheinlich aber okay, oder? Fällt mir erstmal kurz so.
Kommt doch mit wie vielen Leuten, glaube ich, oder?
Ja, aber eine Stunde, wenn man jetzt nicht 5-Minute-Dungeon oder sowas in einer Stunde...
Ja, aber unabhängig davon jetzt, wie lange sie dafür gebraucht haben, ich mag das auch tatsächlich nicht mit Grüblern, also die so ewig lange brauchen.
Ja, aber
das ist echt schwierig, wenn das so Leute sind, die dann so gefühlt so 10 Minuten dann da sitzen und wahrscheinlich den optimalsten Zug planen, den es gibt. Und alle Leute sitzen da rum und warten dann auf die Person. Das finde ich schwierig.
Das ist natürlich auch ein heikles Thema, ne? Also willst du den Mitspielern auch immer sagen, jetzt mach mal schneller, mach mal schneller, mach mal schneller. Manchmal ist das ja auch deren Naturell, dass die halt einfach länger über eine Sache nachdenken.
Ja, aber dann gibt es aber auch Spiele, mit denen, die würde ich dann mit den Leuten halt vermeiden zu spielen.
Ja.
Also ich habe das zum Glück, habe ich jetzt keinen im direkten Schlagreichweite, der so ist. Aber bei so öffentlichen Spieletreffs kann das ja durchaus mal passieren. Dann kennt man ja Leute nicht zwingend. Dann finde ich das echt schwierig.
Mhm. Wir hatten mal beim öffentlichen Spieleabend, was hatten wir denn da gespielt? Ich glaube Blood Rage. Da hatten wir auch einen Mitspieler dabei. Puh, der sorgte fast für die Sprengung der Runde. Also es war schon hart vor Abbruch, weil der wirklich auch sehr lange überlegt hatte. Und das hat dann halt auch allen anderen so das Spiel vermiest. Es ist dann halt auch. Manche Spiele bieten das ja an, dass man wirklich sehr lange über so einen Zug nachdenkt. Ne? Also, aber es gibt ja auch Spiele, wo du als Bauchspieler, finde ich jetzt auch immer so ein doofes Wort.
Intuitivspieler.
Ja, vielleicht ist das besser, womit man da besser klarkommt und dass so diese Analyse, Paralyse, ne, dieses, oh, was mache ich denn jetzt? Mein Kopf explodiert, ich könnte jetzt das machen, nee, ich möchte das machen, ah, das möchte ich auch noch machen, dann könnte er das machen und wo das so ein bisschen eingeschränkt wird, aber Sonja, du bist du wie hast du es genannt, René?
Intuitivspieler.
Intuitivspieler, bist du? Oder?
Ich glaube eher weniger. Ich versuch's ganz gerne, aber also ich ertappe mich selber auch hin und wieder dabei, dolle zu grübeln. Und gerade in unserer wöchentlichen Vielspielerrunde, die sich jeden Mittwoch trifft, da haben wir einen, der ganz besonders viel grübelt. Aber die anderen drei sind jetzt auch nicht die, die ihre Züge immer sofort auf dem Schirm haben. Da kann sich schon mal ein bisschen ziehen, aber in der Runde ist es, glaube ich, okay. Beziehungsweise diese eine Person, bei der es dann doch mal ein bisschen extremer ausfällt, die kriegt dann schon mal den einen oder anderen Spruch von denen, ja komm, jetzt mach schon und sieh zu. Aber da finde ich, also da weiß ich, worauf ich mich reinlasse und mit den Gruppen kann ich aber auch Spiele spielen, für die man halt ein bisschen mehr oder auch vielleicht mal länger nachdenken muss. Und da finde ich es okay.
Ist dir das bewusst beim Spielen? Also wenn du sagst so, ich bin selber wahrscheinlich eher so ein Grübler.
Es gibt so Momente. Also manchmal ist es so, ich denke gerade so an die letzten Partien, wo wir auch längere Sachen gespielt haben. Es gibt Spiele, da habe ich dann schon genau im Kopf, was ich machen will. Und wenn die anderen aber so lange grübeln, kann es auch passieren, dass ich wieder dran bin und dann quasi Kopf leer und ich habe, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das passiert. Aber es passiert halt auch, dass ich selber dann aufgrund der Optionsvielfalt mich nicht entscheiden kann. Oder wenn es dann auch Spiele sind, wo die Aktionen der Mitspielenden auch noch wirklich beeinflussen, was meine Optionen sind. Mhm. Also wo ich dann vielleicht gar nicht die Möglichkeit habe, das im Vorfeld alles durchzuplanen, weil die komplette Auslage, weil sich alles ein bisschen geändert hat, dann merke ich auch manchmal schon selber, ich sitze da so, ich muss jetzt was machen, aber was mache ich denn jetzt? Und wenn ich jetzt das mache, aber dann könnte das passieren. Also das passiert mir halt einfach.
Dir ist Gewinnen aber auch sehr wichtig, ne?
Jein, also ich spiele schon, um zu gewinnen. Das ist schon mein Antrieb. Ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich nicht gewinne, aber ich will schon möglichst effizient spielen.
René, ist dir Gewinnen wichtig?
Nein.
Mir auch nicht.
Ich spiele schon, um zu gewinnen, was in den seltensten Fällen klappt. Aber ich bin selber nicht mehr, mich stört es selber bei mir, wenn ich da irgendwie sitze und über einen Zug zu lange nachdenke. Das nervt mich dann selber und dann mache ich innerlich schon dicht und sage, okay, dann entscheide ich mich jetzt für das. Ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was ich jetzt in der Zeit, die ich für vertretbar halte, rauskriegen kann. Mhm. Wobei eine Sache, die es noch gibt, wo ich das gar nicht so dramatisch finde, wenn Leute das länger brauchen, die Leute, die einen dann teilhaben lassen an dem, was sie gerade tun. Also das versuchen auch so ein bisschen zu erklären, ah, ich könnte jetzt dies oder das machen, dann habe ich aber hier, ach nee, das passt mir auch nicht. Das geht dann besser, weil dann hast du noch einen gewissen, ich sag mal jetzt mal übertrieben, Entertainment-Faktor.
Ja.
Im Gegensatz zu den Leuten, die stoisch auf das Brett starren und nach 5 Minuten wie so ein Aufziehmännchen so ding, aufhören und so, das mache ich jetzt. Also da, wenn ich das da mitfiebern kann oder miterleben kann, wie die Entscheidung so entsteht, finde ich es manchmal gar nicht so unspannend an. Aber wenn halt gar nichts passiert und du sitzt nur da und derjenige macht,
Und dann so die Hand so ans Brett.
Und du denkst so, ja.
Und dann doch nicht. Ach nee, doch nicht. So, ah nee, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Wie war das nochmal?
Aber das finde ich spannend, René, weil ich habe dann, ich spiele auch mit Leuten, denen passiert das dann, dass sie wirklich sagen, okay, ich könnte jetzt das machen, die dann aber auch so die anderen oder die möglichen Aktionen der anderen mit einbeziehen. Ja, wenn ich das mache, dann könntest du jetzt das machen, ah nee, das kann ich dir nicht lassen. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass es so manchmal sich so ein bisschen von oben herab anhört. So. Oder wo eine Person über Optionen nachdenkt, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich dann für mich das Gefühl habe, so, okay. Da finde ich es eher ein bisschen unangenehm. Da denke ich mir manchmal lieber, nee, behalte es doch für dich.
Aber dann hast du aber die Möglichkeit, mit der Person in Interaktion zu treten. Dann geht mir das so, ich könnte jetzt den Zug dann, das macht aber hier Person B betrifft das dann. Dann kannst du als Person A dann sagen, ja, super, dann mach das doch, dann greif den doch an oder nimm ihm die Ressourcen weg. Ne? Du kannst halt dann während dieser Zeit was tun. Das finde ich halt dann an der Stelle angenehm. Das macht natürlich nicht bei jedem Spiel Sinn.
Ja.
Aber so ist zumindest ein bisschen wie Hintergrundmusik.
Verrätst du ja deine ganze Taktik, wenn du da alles laut durchrechnest.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er laut durchrechnen soll, aber so manchmal so an Entscheidungen teilhaben lassen, macht halt einfach für die anderen dann die Wartezeit etwas angenehmer. Und man kann versuchen, ihn zu beeinflussen.
Ja. Also das merke ich bei mir häufiger zum Spielende, wenn es jetzt wirklich so die letzte Aktion in einem Spiel ist, wo man sagt, oder ich bin vielleicht sogar als letztes dran, alle anderen haben eh schon die Reaktion gemacht, dann bin ich so, dass ich auch ganz gerne sage, okay, Leute, ich habe jetzt hier die 3 Optionen und ich kriege das gerade nicht im Kopf hin, mir zu überlegen, welches die beste ist, wollen wir mal gemeinsam überlegen. Das mache ich durchaus hin und wieder.
Ich mache immer nur die Aktion, die ich verstehe. Kommt.
Würfeln.
Nee, wenn ich irgendwie so ein Spiel denke, so, ach scheiße, ich verstehe das jetzt hier gerade gar nicht. Ach, ich mache erstmal was anderes, gucke.
Du meinst, das fällt keinem auf, dass du gar nicht verstehst, was du da machst.
Ja, wenn ich irgendwie was nicht verstehe, dann sage ich einfach, ich mache einfach das hier und gucke, wie sich das denn so entwickelt. Was denn daraus entsteht. Quasi wie so ein Legacy-Spiel. So ein Legacy-Spiel innerhalb einer Partie. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde das halt, ansprechen ist halt wirklich und dann auch wieder so, hey, mach mal schneller. Ja, manche Leute möchten das halt auch gerne so ein bisschen durchdenken. Ne? Das ist schon, klar, wenn du halt deine regelmäßigen Runden hast, dann weißt du, wie die Leute ticken und dann weißt du genau, mit denen sollte ich jetzt vielleicht kein Tikal oder sowas spielen. Weißt du, wo du so 10 Aktionspunkte verplanen musst und jedem irgendwie da so die Optionen irgendwie so ausgehen, sondern es gibt halt ja auch Spiele, die das dann eher so ein bisschen, ne, wie ich sagte, ja, so ein bisschen unterbinden können. Das willst du vielleicht auch nicht immer spielen, ne, sondern manchmal willst du ja auch dann komplexere Sachen spielen, wie der Thomas sagte, so, ich möchte auch mal was Komplexeres, aber vielleicht gibt es da halt auch Spiele, komplexere Spiele, die das halt auch so ein bisschen unterbinden können, ne, einschränken können, dass man dann einfach nicht einfach 5 Aktionspunkte verplanen muss, sondern halt du verplanst einfach nur einen oder sowas und dann ist schon der nächste wieder dran. Dass die Aktionen kleiner sind, wenn du dran bist. Dass die nicht einen so, ich will jetzt nicht sagen überfordern, aber halt so, ne? So dieses, du hast immer nur so kleine Schritte. Und dann vielleicht kommen da halt auch solche Grübelspieler, nenne ich sie jetzt einfach mal, vielleicht auch besser damit klar und stehen halt nicht vor diesem Berg dieser, oh, jetzt habe ich hier so eine wichtige Entscheidung, das muss ich mir jetzt hart durchdenken, sondern, ja. Oder, wie Sonja halt sagte, Jetzt kommst du natürlich wieder in so ein Spiel, wo du halt wenig mit deinen Mitspielern interagierst, sondern einfach so dein Puzzle machst. So, weißt du, was die Spieler rechts und links von dir machen, beeinflussen dich nicht. Dann kannst du es halt ja auch wieder besser durchdenken.
Ja.
Gut, also danke an den Thomas für diese spannende Frage. Erreichte uns per WhatsApp. Soll ich die Nummer nochmal nennen?
Na klar.
René weiß sie bestimmt aus dem Kopf.
Ja, 0170 5444 4843.
Nein.
Nein. Nein.
Ja.
Ich dachte, viel zu viel.
Ich dachte, what the fuck, er weiß es? 5444 und dann heißt es verkackt.
Ah.
Es ist die 0170 5444. Bis dahin warst du richtig. 843.
Oder 01705 4448 43.
Oder sowas, ja. Das geht nicht in meinem Kopf. Ich muss ja mal so einen Aufkleber machen hier in meinem Monitor mit der anderen Zahlengruppierung. Vielleicht hätten uns einfach eine bessere Nummer aussuchen sollen im Rewe bei Kongstar.
Zu spät.
Zu spät. Gut. Also schickt uns da Fragen der Woche. Dann beantworten wir die auch. Macht da einfach mal mit. Und wenn ihr für den Thomas vielleicht irgendwie mal einen Tipp habt, kommt da mal in den Discord. Das können wir auch gleich nochmal machen, schnell. Discord.bretterwisser.de. Schreibt vielleicht mal, welche, ich mach mal Anführungszeichen, komplexen Spiele, ne, wir reden ja wahrscheinlich von zugänglichen komplexen Spielen, sind vielleicht AP-mäßig, also dieses Analyse-Grübel-Problem, haben das Spiel vielleicht weniger. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe letztens Botanicus gespielt. Da habe ich auch ein hartes Grübelproblem gekriegt irgendwann. Aber da rede ich dann nochmal später, wenn ich die andere Seite nochmal gespielt habe. Das scheint noch schlimmer zu werden auf der Rückseite, glaube ich. Aber das steht heute nicht auf dem Tablett.
Aber da du als einziger von uns zwei Spiele mitgebracht hast, fang du doch einfach mal an.
Okay, ja, ich habe es erstmal wieder aufgeschrieben, obwohl jetzt hast du ja vorneweg gesagt, welche Spiele wir besprechen. Ne? Das kann ich ja gar nicht mehr spontan irgendwas ändern.
Genau.
Vielleicht soll ich mal das Konzept noch überdenken. aber Länge und Problem ist glaube ich, gerade ein guter Übergang, denn wir hatten jetzt letzte Woche spontan einen Spieleabend und es hat mich irgendwie dazu geritten, dass wir Catan Sternenfahrer oder dass ich das aus dem Regal gezogen habe. Das lag schon ein bisschen hier rum. Also Catan Sternenfahrer kennt ihr ja wahrscheinlich. Wann ist das rausgekommen? Ich glaube 96 oder 97, das erste. Da hieß es ja noch, die Siedler von Catan, Sternenfahrer von irgendwie, oder?
Nee, es hieß, glaube ich, einfach die Sternenfahrer von Catan.
Stimmt, so war der Titel. Die Sternenfahrer von Catan. Das hatte ich mir sogar damals gekauft in Göttingen im Toys R Us. Ne? Im Toys R Us, das weiß ich noch. Das war noch eine quadratische Schachtel und ich glaube, die hat 60 Mark oder sowas gekostet. Könnte das hinkommen? Wahrscheinlich. Weil ich ja damals auch Catan war ja für viele der Anfang, das hatten wir ja auch schon öfter hier mal besprochen und die Sternenfahrer von Catan war ja dieses Spiel halt einfach, wo man einfach sagt, hey, wir verfrachten das Siedlerkonzept, so die Siedler sind jetzt irgendwie fertig gesiedelt, haben sich entwickelt und erobern jetzt den Weltraum. Und dieses Spiel ist ja nicht für das Spiel berühmt geworden, sondern es ist eher berühmt-berüchtigt geworden. Weswegen, wisst ihr das?
Wegen der Raketen und der kleinen Plastikteile, die man dran knipsen kann und nicht wieder unfallfrei von abkommt.
Genau. René, kennst du das auch?
Ja.
Das ist auch so ein Spiel, was auch viele kennen, ne? So Sternfahrer, Catan. So von damals, du hast halt in diesem Spiel, jeder Spieler hat halt so eine große Plastikrakete, ich weiß nicht, wie groß ist die, so 20 Zentimeter, 15, 20 Zentimeter. Bei den Spielträumern würde man jetzt sagen, so groß, ne? So groß ungefähr.
Genau.
Und da konnte man halt so Anbauteile dran bringen, also so, vor allem sind halt die Antriebe, die man so dran klippen konnte, abgebrochen oder die Schnupsis für die Antriebe und die Handelsmodule, oder für die Bordkanonen, die sind auch abgebrochen. Das war irgendwie so ein bisschen, anfangs ging das halt noch, aber halt mit dem Laufe der Zeit wurde das Plastik spröde. Und wenn ihr jetzt im Sekundärmarkt guckt, es gibt sehr viele alte Versionen noch, wo überall steht, Raketen kaputt, keine heile Raketen mehr. Theoretisch brauchst du das halt auch nicht. Weil du kannst jetzt die Sachen auch einfach daneben stellen, funktioniert genauso gut. So, aber es gab vor ein paar Jahren nochmal eine Neuauflage vom Kosmos Verlag, wo sie, Achtung, Feature, sie haben die Raketen sind ungefähr genauso groß, aber sie haben die ein bisschen anders konstruiert, dass man da nichts mehr dran klippt, sondern so reinsteckt. Da bricht nichts mehr ab. Das funktioniert super. Was übrigens,
und es soll auch besseres Plastik sein, also nochmal eine andere Variante, die einfach nicht so schnell brüchig wird.
Ja,
das die länger haltbar sein soll.
Wahrscheinlich halt auch einfach 20 Jahre Plastikentwicklung nochmal drüber gegangen oder sowas. Lustig ist, beim Auspöppeln musst du auch die Raketen erstmal zusammenbauen. Und dann musst du halt auch diese, mit diesen Raketenwürfeln, man später mit diesen Kügelchen. Und dann musst du diese Raketen auch befüllen mit diesen Kügelchen. Das fand ich sehr lustig. Muss natürlich sehr genau darauf achten, dass du da auch die richtigen Kugeln reinlegst in jede Rakete. Ich habe dann irgendwann gesagt, bei mir sind mehrere schwarze Kugeln drin.
Naja, hier, egal. Du kriegst diese Rakete hier.
Genau.
Da oben ist noch eine Kugel drin.
Genau. Nein, also, das haben wir halt gespielt, weil ich glaube, die kannten das gar nicht. Meine Hausgruppe, die meinten halt, ja, Catan haben wir mal gespielt, fanden wir nicht so geil. Ich dachte, okay. Spannend. Mal gucken, wie der Abend so wird. Erstmal ist der Aufbau. Ich weiß gar nicht, wie das beim Alten war. Da hat man diese Planeten, glaube ich, draufgelegt. Jetzt gibt es so einen Plan, da sind so Aussparungen, da legst du dann so Planetensysteme rein. Ich will das Spiel, glaube ich, jetzt gar nicht groß erklären. Es funktioniert eigentlich genauso wie das Alte. Du hast halt so Startwelten, wo du halt startest und dann schickst du halt so Raketen, die du halt über einen Bewegungsmechanismus auch über den Spielplan schickst zu anderen Planeten, dann generierst du mehr Rohstoffe, kannst noch mit Aliens handeln. Das ist so grob das Spiel. Ich hab nach der Partie, habe ich die Gruppe gefragt, wie fandet ihr es? Und die haben es richtig abgefeiert. Also, die, ne, wenn du das Spiel halt so nicht kennst, ist das erstmal so ein Punkt, wo, oh cool, du kriegst hier die Rohstoffe, dann schickst du eine Rakete los, kannst halt hier was machen, da was machen. Das fanden die richtig cool. Spielzeit steht auf der Schachtel drauf, 2 Stunden. Wir haben wirklich exakt 2 Stunden gespielt. Fand ich sehr bemerkenswert. Leider fand ich es ein bisschen zäh. Denn, was man in einem Spielzug macht, ich erkläre das mal kurz. Du würfelst die Ressourcen. Also ich bin jetzt der Spieler, ich würfel jetzt die Ressourcen aus. Dann kriegen ja alle ihre Ressourcen. Dann kriegst du noch als Kompensation, wenn du noch nicht so viele Siegpunkte hast, kriegst du nochmal extra Karten. Das heißt, du kriegst noch mehr Ressourcen. Dann möchtest du handeln. Dann handelst du mit deinen Mitspielern. Ne? Catan lässt grüßen, kennt ihr ja. Das dauert halt ein bisschen so. Ey, ich will jetzt irgendwie einen Treibstoff haben. Hast du das? Nein, ich hab das nicht. Ah, hast du noch Carbon? Also so diese übliche Siedlerhandelsphase. Okay, dauert halt ein bisschen. Dann würfelst du ja diese, oder schüttelst du ja die Rakete. Also dann schüttelst du die, dann gibt's halt eine Geschwindigkeit. Oder du würfelst halt so einen schwarzen Würfel, schwarzes Kügelchen. Das heißt, du hast eine Begegnung. Dann muss wieder ein Mitspieler eine Begegnungskarte vorlesen. Die wird vorgelesen. Dann ist wieder, möchtest du dem Händler irgendwie Rohstoffe geben? 0 bis 3. Ja, nein. Oh, der Händler möchte ein Rennen mit dir. Jetzt wird nochmal wieder gewürfelt. Welche Geschwindigkeit hast du mit deinem rechten Nachbarn? Das zog sich wie Kaugummi, fand ich. Und auch andere Spieler am Tisch. Also ich war es nicht alleine. Es war wirklich so, ja, da ist, ich finde es, also konzeptionell cool, aber halt diese Extra-Runde nochmal mit diesen Begegnungen, die passieren ja nicht jedes Mal, aber trotzdem ist es dann wieder so, es dauert. Ne? Und ich habe auch noch die 5- bis 6-Spieler-Erweiterung da, weil ich dachte, vielleicht könnte man das mal in einer großen Runde zu 6 spielen. Never ever. Niemals. Nein. Weil dann dauert das ja noch länger. Ja, es gibt in der 5-6-Erweiterung gibt es noch, wo dir dann eine Sonderregel, dass du nochmal auf halbem Wege nochmal wieder halb dran bist oder sowas. aber es ist leider irgendwie ein bisschen zäh gewesen. Jetzt schaue ich mir aber gerade nochmal wieder Katan mit der Seefahrererweiterung an. Die fehlt mir im Moment sogar. Vielleicht kriege ich da so ein ähnliches Spielgefühl, so dieses, ich fahre irgendwo hin. Klar, das funktioniert bei Katan Seefahrer, also bei dem Siedler, halt ein bisschen anders, weil du halt ja nicht diese Raketen da rumschickst, aber dieses Sternfahrer fand ich halt zu lang für das, was es war. Du spielst halt bis, das ist halt auch ganz merkwürdig, du startest halt mit 4 Siegpunkten, okay, du müsst bis 15 spielen, okay, kriegst aber erstmal eine Kompensation von irgendwie 4 bis 7 Siegpunkte, kriegst du immer 2 Ressourcenkarten, damit das Spiel schneller in Gang kommt, dann kriegst du irgendwann weniger. Ach, ich bin gefragt, warum spielt man nicht einfach bis 10 und lässt das weg? So, weiß ich nicht. Fand das zäh. Habt ihr da noch irgendwelche Erinnerungen?
Also nein, das ist tatsächlich zu lange her.
Ich habe an das Original keine Erinnerung. Das haben wir zwar hier, haben wir aber nie gespielt. Auch einfach, weil das als Sammler dann eher so als Sammlerstück behandelt wurde und bloß nicht zu viel dran rumfassen, nicht, dass da noch irgendwas passiert.
Keine Rakete kaputt machen.
Habe dann die Neuauflage gespielt, die kam ja, glaube ich, 2019 raus. Mhm. Und habe da aber auch in der ersten Partie, ich fand es schon irgendwie cool.
Ja.
Hab aber genau das gleiche Gefühl gehabt wie du jetzt, dass ich gleich dachte, das ist dieses typische Katan-Problem, es dauert einfach irgendwie ein bisschen zu lang und man macht dann doch irgendwie immer nur das Gleiche. Ja.
Ja, jetzt wollen die das nochmal spielen, ich habe da aber auch keine Lust drauf. Muss ich mal sagen, wie ich damit umgehen soll. Weiß ich nicht. Also, ich fand es schon irgendwo cool, aber halt trotzdem C. Komisches, also so in der Hälfte der Zeit wäre das wahrscheinlich ein cooles Erlebnis, weil du halt ja wirklich auf diesem Spielplan, du fliegst denn da mit deinen Raumschiffen ins Unbekannte, also auch diese Ressourcenplaneten haben ja erstmal keine Ressourcenpunkte oder halt diese Würfelpunkte, sondern du musst erstmal hinfliegen, dann siehst du da, was da rumliegt, dann liegt da noch irgendwie ein Piratenplanet, dann musst du dir dann auch gucken, dass du den irgendwie bekämpfst oder das ist schon irgendwo cool, aber halt wie würde Markus sagen, es ist nicht schnell runtergespielt. Aber es will es natürlich wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? Ich meine, die schreiben ja seit 2 Stunden drauf und 2 Stunden ist jetzt ja per se jetzt auch nicht lang für so ein, ja, das ist ja kein Expertenspiel, das ist ja immer noch Familienspiel. Ne? Deswegen dachte ich halt so, vielleicht in der Familie mit 6, aber niemals, nein. Nein. Weil dann sitzt du da wirklich in erstmal 10 Minuten rum, bis du wieder dran bist. Klar handelst du noch mit deinen anderen Mitspielern, aber du machst ja dann weniger aktiv. Also, ja, schade. Ach, scheiße, bin ich doch nicht positiv reingestartet.
Vielleicht einfach zu alt.
Das Spiel?
Ja.
Das habe ich auch gedacht. Da habe ich jetzt heute oder gestern drüber nachgedacht, ob das Spiel, ob sie da vielleicht noch mal mehr hätten dran machen sollen an dem Spiel. Ne? Nicht einfach nur noch mal, ey, wir bringen es noch mal raus mit neuen Raketen, sondern vielleicht noch mal irgendwie so 2, 3 Regeln irgendwie abschleifen. Ich weiß nicht, ob die Regeln jetzt genau das gleiche sind. Ich habe das alte jetzt nicht mehr noch mal gespielt. Ne? Aber ich glaube, da hat sich halt nichts verändert.
Also sie haben, glaube ich, von sich selbst behauptet, dass es eine stark überarbeitete neue Auflage ist.
Ich weiß auch nicht, wie das in der alten Version mit diesen Völkern war, wenn du da so eine Handelsstation errichtet hast, dann hast du da auch so eine, da hast du da auch Fähigkeiten. Du hast das alte nicht gespielt, hast du gerade gesagt. Ja, so eine Second Edition wäre da wahrscheinlich nochmal gut gewesen. Gefühlt für mich. Also, es gibt ja noch diese neue Begegnungserweiterung, die macht ja da so ein bisschen so ein Szenario noch darauf. Also da kannst du in verschiedene Szenarien spielen. Da kommt ja ein bisschen was anderes noch an Regeln rein. Aber ich brauch da, glaube ich, nicht noch mehr Regeln dafür. Ne? Also vielleicht ist es nicht ganz so gut gealtert. Ich weiß es nicht. Aber die Raketen funktionieren einwandfrei. Also das muss ich sagen. Da bricht nichts ab. Sogar bei meinen Händen ist nichts abgebrochen, sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, ich überlege jetzt halt mit denen nochmal irgendwie Katan mit den Seefahrern nochmal irgendwie zu spielen. Da schiele ich gerade nochmal ein bisschen drauf. Ich finde ja Katan, ne, dieses Katan-Bashing finde ich ja auch immer noch immer scheiße, wenn die Leute einfach sagen, oh, Katan ist voll das Scheißspiel. Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde das ein super Spiel. Weil das halt, glaube ich, das Ur-Katan ist, glaube ich, nicht so schlecht gealtert. Ich glaube, das Sternfahrer ist ein bisschen schlechter gealtert. Weiß nicht. Muss es nochmal auf den Tisch bringen jetzt. Schwer auseinanderzuhalten jetzt. Das mit den Segelschiffen und den Städten. Ja. Aber da können wir nochmal zu der Preisfrage kommen. Ich frage jetzt mittlerweile, oder die Gruppe fragt jetzt immer, was kostet denn das Spiel? Ja, um mal so Relation auch zu, was Spiele kosten. Ich setze den auf den Tisch und sag halt, jetzt spielen wir das, aber damit die mal so ein Gefühl kriegen. Ich sage, habe ich da mal Amazon geguckt, da stand irgendwie, ja, war gerade für 40 Euro zu haben. Und das ist halt so eine Riesenschachtel. Ich weiß gar nicht, passt die in ein Kallax-Fach rein? Ich glaube nicht, wahrscheinlich nur so längs rein oder sowas.
Sie passt gerade so.
Da ist super viel Material bei. Ist natürlich die Plastikschlacht vor dem Herrn. Ne? Also du hast halt so diese großen Raketen, dann hast du so kleine Raketen, da steckst du dann deine Städte, deine Kolonien dran, dann die Anbauten, ist alles Plastik. Also das Ding ist halt ein riesen Plastikbomber. Ne? Also das hätte man wahrscheinlich auch gar nicht. Klar hätte es wahrscheinlich anders lösen können.
Wobei ich es auch ganz charmant finde, also hast du extra so Kartentrays, die du dann direkt auf den Tisch packen kannst, wo die Karten drin liegen, mit den Angaben, glaube ich, zum Tausch.
Mhm, genau, das ist.
Kurs. Das fand ich eigentlich mal schon ganz schön, dass du wirklich viel rausnehmen kannst und direkt so auf den Tisch packen kannst und es dann auch im Spiel verwendest.
Ja, aber bringt dieses Spiel niemals mehr wie 45 Grad aus der Horizontalen raus, denn hast du nämlich alles in, also das kannst du halt nicht hochkant lagern.
Meins steht hochkant. Ich habe zu lange nicht reingeschaut.
Dann mach
aber
das mal auf.
Zumindest ist der Deckel noch drauf.
Ja, weil deine Regale ja auch voll sind.
Ja.
Der drückt sich ja dann nicht auf. Mach das mal auf und dann machst du mal ein Foto bitte von dem Inhalt. Das würde mich mal interessieren. Ich fürchte, das sieht nicht gut aus da drin.
Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es relativ bis oben gestapelt war, dass das gut zusammenhalten müsste. Ich schau da mal rein.
Gut, das war Katan-Sternenfahrer, so, von Klaus Teuber. Ganz einfach. Dann kriege ich ja schon eine Nachricht hier. Ruft schon an.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich möchte auch quasi über eine Variante eines bekannten Spiels sprechen, und zwar über Die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell. Ich bin ja nicht so der größte Freund von Die Quacksalber von Quedlinburg, obwohl ich eigentlich Backbuilding-Spiele sehr mag. Also eins meiner All-Time-Favorite-Spiele ist ja Orléans, und da hat mir das Backbuilding richtig gut gefallen. Bei Die Quacksalber von Quedlinburg war mir das zu glückslastig, weil ich da einfach das Problem habe, ich kann mir ganz viele tolle Zutaten kaufen mit wunderbaren Effekten, und wenn ich sie einfach nicht raussehe, weil ich vorher die ganzen Knallerbsen ziehe, dann habe ich halt einfach Pech. Und da hatte ich auch Partien, wo ich weniger Pech hatte als die Leute, mit denen ich gespielt habe. Und trotzdem hatte auch ich kein gutes Gefühl, weil es einfach so eine negative Stimmung am Tisch war und irgendwie waren alle unzufrieden. Und dann kann ich mich auch nicht über den Sieg freuen, weil ich jetzt das Glück hatte, dass ich bessere Plättchen aus dem Beutel gezogen habe, obwohl die anderen vielleicht sogar mehr tolle Zutaten gekauft haben. Jedenfalls wollte ich dann eigentlich vom Duell auch die Finger lassen, weil ich dachte, nee, Quacksalber von Quedlinburg, das ist nicht so mein Spiel. Da haben es aber die Spieleerklärer von Schmidt Spiele geschafft, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg mir das schmackhaft zu machen. Damit zu sagen, ja, wir haben ein paar Anpassungen vorgenommen, das ist ja wirklich für zwei Spiele optimiert, und wir haben so ein paar Sachen, die sich zum Grundspiel geändert haben, probier das doch mal aus. Und dann habe ich mich drauf eingelassen und habe jetzt ein paar Runden die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, gespielt. Und ich muss sagen, mir gefallen die Anpassungen. Trotz alledem besteht immer noch das Problem, du kannst die tollsten Zutaten kaufen, in dein Säckchen schmeißen. Wenn du sie nicht ziehst, hast du einfach schlechte Karten. Aber mal grundsätzlich, wie funktioniert jetzt das Duell? Jeder hat so ein, hat wieder ein Säckchen, packt da Zutaten rein. Jeder kann einen Trank brauen, aber es ist nicht mehr so, dass alle gleichzeitig ziehen, sondern man macht das so nacheinander. Und was passiert, ist eigentlich so ein Tau ziehen. Und zwar haben wir ein Spiel, also einen Spielplan. Da geht immer ein Patient los und wir haben jeder einen Marktstand und wollen den Patienten zu unserem Marktstand locken. Und das machen wir eben, indem wir für unseren Trank Plättchen aus dem Beutel ziehen. Und unsere Spielertableaus sind so aufgebaut, da ist eben dieser Trank und wir haben oben im Flaschenhals haben wir drei Plätze für Plättchen, die wir aus dem Beutel ziehen können. Und unten haben wir so eine Leiste für die Knallerbsen. Und jetzt ziehen wir, es ist eine Knallerbse, müssen wir sie unten auf die Leiste legen. Da haben wir natürlich wenig Platz und ab einem gewissen Punkt, wenn wir da das Plättchen drauf platzieren müssen, dann explodiert uns der Trank. Das wollen wir natürlich versuchen zu vermeiden. Und wenn wir farbige Chips ziehen, also alles, was keine Knallerbse ist, dann dürfen wir das in den Flaschenhals legen. Und sobald da drei Chips liegen, passiert schon mal was. Und dann wäre erst der nächste, also der Gegenspieler wieder dran, zieht bei sich aus dem Beutel bis zu drei Zutaten. Und dann ist man selber wieder dran, kann auch wieder ziehen. Und ich habe auch die Möglichkeit jederzeit zu sagen, nee, ich will jetzt nicht mehr. Oder wenn es knallt, müsste ich halt aufhören. Und was passiert jetzt, wenn ich diese drei Chips gezogen habe? Ich zähle einfach alle Werte zusammen, also die von den drei Chips, die ich gerade gezogen habe, die jetzt im Flaschenhals liegen und addiere die letzte, den Wert der letzten Knallerbse dazu. Was dazu führt, dass man zum Beispiel die Dreierknallerbse eigentlich ganz gerne unten liegen hat, aber möglichst dann auch über mehrere Runden und dann ganz blöd läuft es halt, wenn man erst die Dreier zieht und dann direkt einen Einer hinterher und dann ist der Trank fertig oder in dieser Runde, man hat die drei Chips gezogen und jetzt darf man nur einen Einerwert dazu zählen. Aber mit dem Dreierwert kann man da auch schon ein bisschen was erreichen. Und ja, man zählt diesen Wert zusammen und so viele Felder bewegt sich der Patient zum eigenen Marktstand. Und sobald er meinen Marktstand erreicht, kommt er zu mir. Ich platziere den auf so einer Leiste. Und immer wenn ich einen Patienten anlocke, bekommt mein Mitspieler irgendeinen Bonus. Der ist halt vorgegeben. Beim ersten ist es der Bonus, beim zweiten so. Und umgekehrt, wenn mein Gegenspieler einen Patienten zu sich zieht, bekomme ich diesen Bonus auch. Und das machen wir so lange, bis einer sechs Patienten auf seine Seite gezogen hat. Oder nach der siebten Runde endet es auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach, wer hat mehr Patienten. Beziehungsweise, wenn es gleich viel ist, dann wird geschaut, auf wessen Seite sich der aktuelle Patient befindet. Die Person gewinnt dann. Ja, und dann gibt es noch so weitere Phasen, die halt laufen. Also eine Runde beginnt mit einem Münzwurf. Und es wird immer geschaut, welcher Spieler liegt gerade hinten. Das ist die Person, die weniger Patienten hat oder die Person, auf dessen Seite sich der Patient aktuell nicht befindet. Die darf dann eine Münze werfen und zwei Münzen, dann muss sie schauen, welche Werte sie sind und kann sich selbst einen zuteilen und dem anderen Spieler einen zuteilen. Da hat man dann irgendwie einen dauerhaften Effekt zum Beispiel. Also entweder man bekommt vielleicht sofort drei Gold oder man darf eins dieser Felder, wo der Trank schon explodieren würde, darf man abdecken. Das heißt, man kann vielleicht noch eine Knallerbse mehr ziehen. Also erstes kommt dieser Münzwurf, wo man schon eine Entscheidung trifft. Dann brauen wir unsere Tränke und immer halt so abwechselnd. Ne? Ich ziehe, bis da drei im Flaschenhals liegen oder es explodiert. Dann ziehst du, dann ziehe ich wieder, bis wir beide aufgehört haben. Dann gibt es noch Effekte, die dann in einer bestimmten Phase nach dem Ziehen eintreten können. Und dann gibt es einen Bonus. Und bei dem ist es wieder so, eine Karte gibt einen Bonus vor, zum Beispiel ein Viererplättchen in Lila. Und eine Person muss dann auf quasi so eine Waage, muss dann auf die andere Waagschale ein Gegenangebot legen. Also zum Beispiel zwei Aufwertungen, schwarzer Plättchen und ein Gold. Und dann kann die andere Person sich entscheiden, nehme ich den aufgedruckten Bonus oder nehme ich das andere Angebot und der andere Spieler nimmt dann genau das andere. Dann gibt es eine Phase, in der ich Zutaten kaufen kann. Ich darf danach aber immer nur ein Geld mitnehmen. Das heißt, ich will eigentlich meinen Trank oder über die Plättchen, die ich aus dem Beutel ziehe, irgendwie Gold sammeln. Denn wenn es explodiert, ist es auch so, dann habe ich nochmal eine Wahl. Ich kann entweder die Hälfte meines Goldes, was ich schon gesammelt habe, abgeben. Oder der Patient geht so viele Schritte in Richtung des anderen Spielers. Da muss ich halt auch abwägen, okay, nehme ich jetzt das Gold und es ist mir egal, was da passiert. Oder sage ich, nee, das, dann kommt der Patient zu dem, dann fange ich wieder von vorne an. Habe da auch nochmal eine Option zu überlegen. Okay, jetzt ist explodiert, was mache ich jetzt genau damit oder welche Auswirkungen soll das haben? Und am runden Ende kommen einfach alle Chips wieder in die Flasche zurück, jedenfalls die neu gekauften. Und dann spielt man eine weitere Runde, bis eben entweder ein Spieler den sechsten Patienten zu sich gelockt hat oder die siebte Runde beendet ist. In der siebten Runde gibt es dann noch so einen Zusatz, der immer gilt. Und zwar kann man dann auch mit Gold den Patienten noch einen Schritt weiter locken. Das kann sich manchmal lohnen, weil es ist häufig so, gerade in der Anfangsphase, dass der Patient bis ein oder zwei Felder vorne einen Marktstand zieht. Dann ist ja der andere Spieler wieder dran. Dann zieht er ihn quasi die gleiche Strecke wieder zurück. Dann ist es wirklich so ein Tauziehen, so ein Hin und Her. Und manchmal gibt es so Phasen, wo man das Gefühl hat, der Patient kommt irgendwie nirgends an. Und da ist es auch ähnlich zum normalen Quacksalber, dass sich das so ein bisschen aufbaut. Also anfangs haben alle die gleichen Plättchen mit kleineren Werten. Das heißt, wenn ich dann irgendwie eine 1 oder 2 zusammenzähle, geht der halt nur ein paar Schritte. Und ich kann mir dann ja in der Regel, dadurch, dass ich irgendwie Gold einnehme, kann ich mir neue Plättchen kaufen, auch mit höheren Werten. Und so habe ich dann halt immer die Möglichkeit, dass der Patient weitergeht. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass er zum Beispiel, dass der Patient so viele Schritte gehen darf, dass ich ihn sogar zweimal oder dass ich zwei Patienten direkt hintereinander auf meine Seite ziehe. Es ist zwar so, dass ich meinen Marktstand, nachdem ein Patient zu mir gekommen ist, auch immer wieder ein Stück wegziehen muss, damit die Strecke halt weiter ist, die ein neuer Patient gehen muss. Aber trotzdem ist es möglich, wenn man glücklich zieht, dass man da einige oder eine gute Wegstrecke hinter sich legen kann. Ja, und natürlich haben wir auch wieder, dass die Plättchen oder die Zutatenchips gibt es in verschiedenen Farben und es gibt Karten, die deren Effekte bestimmen. Da gibt es dann für jede Farbe zwei unterschiedliche Karten mit unterschiedlicher Vor- und Rückseite, sodass es immer unterschiedliche Effekte sind. Und darüber kommt dann auch ein bisschen Abwechslung rein. Ja, wie gesagt, insgesamt bin ich ein bisschen zufriedener als mit dem normalen Quacksalber von Quedlinburg. Also das ist ein Spiel, was ich eher auf den Tisch bringen würde, weil ich halt selber jetzt kein gesteigertes Interesse habe, irgendwie die Quacksalber von Quedlinburg zu spielen. Das ist das normale Spiel. Ja, aber mich stört immer noch dieses, ich kann mir kaufen, was ich möchte und wenn ich es einfach nicht ziehe, dann ziehe ich es halt nicht. Und auch, dass man halt in den ersten Runden, es ist eigentlich besser, wenn es in den ersten Runden nicht so gut läuft, da darf es auch ruhig mal explodieren. Denn wenn es beim anderen besser läuft, dann habe ich immer den Vorteil, dass ich anfangen darf, dass ich Dinge entscheiden darf. Und wenn es dann hinten raus besser läuft, hat man eigentlich gute Chancen auf den Sieg. Wohingegen es umso in der späteren Runde der Trank explodiert, ist es eigentlich schlimmer, weil dann hat man in der Regel zu wenig Geld zur Verfügung, um sich weiter aufzubauen. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob Leute, die die Quacksalber von Quedlinburg wirklich mögen, ob die mit dem Duell so zufrieden sein werden. Das, weil es gibt doch ganz viele Sachen, die ein bisschen anders funktionieren, wo man sich, glaube ich, reindenken muss. Und ja, René?
Nee, ich war das. Das war jetzt, wäre jetzt meine Frage gewesen, für wen ist dieses Spiel? Weil du hast gerade so viel Mechaniken erklärt, so. Dann machst du das, dann kannst du das noch machen und das noch machen und das. Und ja, bei Quacksalber, bei dem Großen, ist ja nicht umsonst jetzt Kennerspiel, ne? Also ist ja nicht im Familienspiel gelandet und für mich klingt das gerade so, dass es noch komplexer sogar ist. Und da ist dann halt die Frage so, Für wen ist das? Kannst du nicht Quacksalber auch zu zweit spielen? Das geht doch wahrscheinlich auch genauso gut, oder? Das Große.
Ich denke schon. Ja, ich glaube einfach, es gibt für Zweispielerspiele schon einen besonderen Markt. Ja. Und dass man sich da vielleicht eher einen Blick drauf wirft, wenn man hauptsächlich zu zweit mit einem Partner oder so spielt. Wie gesagt, für mich selber, der jetzt sagt, also ich bin halt auch mit der Intention reingegangen, nachdem mir das ein bisschen so verkauft wurde auf der Spielwarenmesse, okay, das macht, oder das hat Anpassungen gegeben an den Punkten, die mich so gestört haben. Und die gibt es auch, aber es reicht für mich nicht aus, um das Spielgefühl wirklich sehr zu ändern. Mhm. Und ich finde halt hier, einerseits ist es schön mit diesem, ich ziehe bis in meinem Flaschenhals drei Plättchen liegen, dann zieht der andere, das ist halt immer so im Wechsel, jeder ist mal ein bisschen dran. Aber gefühlt zieht es sich dadurch auch ein bisschen mehr in die Länge. Als beim normalen Quacksalber, wo ja alle parallel einfach aus dem Beutel ziehen. Das geht für mich so ein bisschen flotter von der Hand. Und hier ist es halt so, also gerade wenn man das Gefühl hat, wenn man eh schon hinten liegt und irgendwie da schon explodiert und man hat irgendwie das Gefühl, man konnte sich da nicht viel kaufen und es läuft bei dem anderen viel besser, der hat schon viel mehr Patienten bei sich, dann ist auch irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Und wenn man bei einem selber ist, vielleicht früh explodiert und der andere zieht dann bis im Flaschenhals drei Sachen liegen, darf dann nochmal, macht das nochmal und hat das Glück, dass er die Knallerbsen nicht zieht und darf dann nochmal ziehen. Oder es gibt dann natürlich auch wieder Effekte, wo ich zum Beispiel Knallerbsen zurücklegen darf oder irgendwie das Explodieren ignorieren darf, dann muss ich irgendwie ein anderes Plättchen dafür abgeben. Und dann kann es halt auch vorkommen, dass das eine schon fertig ist und der andere macht dann einfach mehrere Durchgänge hintereinander, bis eben diese drei Zutaten im Flaschenhals liegen, der Patient bewegt sich und er macht einfach weiter und weiter und man schaut dem dann irgendwie nur zu.
Oder es ist einfach eine Pflege der Marke, ne? Oder
die, mit Sicherheit, ja.
So, Quacksalber hat halt schon zwei Erweiterungen gekriegt, so, da machst du wahrscheinlich dann nicht nochmal eine dritte Erweiterung, weil es ist ja, glaube ich, jetzt schon echt mit beiden Erweiterungen schon ordentlich komplex oder komplexer mit Kräuterhexen und Alchemisten. Ich hatte mich damit mal beschäftigt, weil ich mir denke, so vielleicht kann ich mit meinem Kleinen jetzt halt langsam mal Richtung Quacksalber mal irgendwie mich bewegen. Findet Quacks und Co. halt cool. Da habe ich gesagt, so, ach, vielleicht. Und dann gibt es jetzt ja diese Big Boxen und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was machen diese Erweiterungen? Da denke ich mir, nee, ich möchte gar nicht mit den Erweiterungen spielen. Diese Alchemisten-Erweiterung, wo du irgendwie noch so einen anderen Kolben kriegst und irgendwie noch einen neuen Spielplan und bei den Hexen kommt auch noch ein Spielplan zur Seite und ja, deswegen könnte man jetzt einfach sagen, ey, die pflegen jetzt einfach die Marke weiter, was ja auch in Ordnung ist. Und das ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ich habe jetzt gerade bei Boardgame Geek geguckt. Das liegt irgendwie bei einer stabilen 7,9. Also das ist jetzt ja auch nicht ganz, scheint ja auch nicht schlecht wegzukommen. Und du sagtest ja auch, der Zweispielermarkt ist halt auch groß. Es gibt da ein großen Bedarf wahrscheinlich für. Und ist das ja auch okay.
Nur, wie gesagt, ich habe mir auch die Frage gestellt, ist es, ob es auf Spieler, die das normale Quacksalber nicht kennen, vielleicht auch einfach anders wirkt. Weil ich glaube, dass gerade Leute, die viel Quacksalber schon spielen und damit viel Spielerfahrung haben, dass die vielleicht eher Probleme haben, auch reinzukommen, weil eben doch einfach Details ganz anders funktionieren. Obwohl ich die Ideen dahinter eigentlich ganz, ganz gut finde. Und wie gesagt, auch dieses Tauziehen finde ich eigentlich cool. Das ist halt wirklich so, ich gucke, wie läuft es bei mir, dann ziehe ich den auf meine Seite und dann auch so diese Momente, okay, er bleibt kurz vor deinem Marktstand stehen, okay, jetzt kann ich ihn auf meine Seite ziehen und dann, also ich finde, da kommt schon Spannung auf. Ja, nur es ist halt für mich so dieses altbekannte Quacksalber-Problem. Wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht und dann ist es sehr frustrierend. Und ich wünsche mir da halt immer mehr Möglichkeiten. Ja, also hier kann ich halt einfach nur kaufen, dadurch, dass ich halt immer wieder in jeder Runde neu alle Marker wieder drin habe und alle Chips raus, also alle Chips drin sind, dass ich nicht wie bei Orléans habe, ich kann einfach so ein bisschen auf den Plan legen und ich habe irgendwann ein Gefühl, ich weiß, was ist da noch drin, was kann da noch kommen. Und da stört mich halt einfach so dieses, ich bin komplett dem Glück ausgeliefert und wenn die ersten, weiß ich nicht, 5 Chips, die ich ziehe, Knallerbsen sind, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und was ich auch ein bisschen schwierig immer noch finde, sind diese, ich hatte ja gesagt, es gibt diese Phase, wo man so 2 Waagschalen hat und auf der einen ist ein festgedruckter Bonus, man muss den Bonus festlegen. Es gibt da extra Startkarten, wo auch vorgegeben ist, eine Empfehlung, was man drauflegen soll, zum Beispiel 2 Aufwertungen und 1 Gold. Aber dann gibt es aber auch ganz viele Karten, wo das nicht drauf ist. Und ich fand es immer relativ schwierig einzuschätzen, okay, was ist denn jetzt ein guter Gegenwert? Da bekommt man zwar so ein bisschen das Gefühl für, aber fand ich auch irgendwie, ja, wahrscheinlich brauchst du diesen Bonus, um damit einfach beide so einen kleinen Boost bekommen. Und es ist ja auch wieder eine schöne Interaktion, dass eben der eine bestimmt, der andere wählt zuerst aus, der andere kriegt dann das andere. Das sind gute Ideen, aber das Gesamtkonzept überzeugt mich dann leider doch nicht. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch einfach daraus heraus, dass ich eben schon nicht der große Die Quacksalber von Quedlinburg-Fan bin.
Ja,
das war Die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, auch von Wolfgang Warsch, bei Schmidt Spiele erschienen.
René schnarcht schon, glaube ich.
Nein, ich hatte gedacht, hier, jetzt brennen wir hier ein Feuerwerk der guten Laune ab.
kommt noch, ich habe noch. Kommt noch. Keine Sorge.
Cool. Ich kann ja auch mal versuchen, ein bisschen die Stimmung zu heben, auf jeden Fall.
Na, dann bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, bist du gespannt, ja. Wir haben E.T. der Außerirdische gespielt. Ein Spiel, das von Prospero Hall ist. Also es ist ja dieses große Designstudio oder ja, Entwicklerstudio, die ja aus mehreren Entwicklern bestehen, um dort Brettspiele und alles Mögliche herzustellen. Das. Und die sich ja gefühlt, wenn man sich da mal deren Output anschaut, auf die Fahne geschrieben haben, wir bedienen die Kinder der 70er, 80er Jahre mit unseren Spielen, was das Thema anbelangt.
Ja, aber.
Ja?
Es war das Studio. Ach nee, das war nee, welches? Doch, das war, ist doch Prospero Hall. Die wurden jetzt gekauft von Jumbo. Ich gehe noch mal kurz recherchieren. Mach du mal weiter. Entschuldigung.
Goliath hätte ich jetzt gesagt.
Ja, Goliath, genau. Aber die hatten Prospero Hall gekauft, ne? Und
ja, und dann haben sie aber einen Teil der Leute irgendwie entlassen oder sie wollten nicht rübergehen.
Genau.
Whatever, dieses Studio hat auf jeden Fall noch dieses Spiel gemacht. Dann ist es aus dem Jahre 22, letztes Jahr dann bei Huch auf Deutsch erschienen. Und wenn man sich halt trotzdem deren Webseite anschaut, da gibt es halt dann so Spiele wie Zurück in die Zukunft, Sharks, also der weiße Hai, die Goonies, was haben wir noch? Jurassic. Ja, Pan Am.
Ja, die basieren halt immer auf Lizenzen.
Genau, es sind auf jeden Fall viele Lizenzen dabei. Und wie gesagt, gefühlt, wenn man sich so deren Output da anschaut, ja, wir gehen auf die Zielgruppe der jetzt Leute, die Geld haben und vielleicht, ne, da sind es auch wie die Goonies sind auch mit dabei. Also alles so Themen, die noch in Anführungszeichen aus unserer Kindheit, unserer Jugend noch stammen. Dazu gehört natürlich auch jetzt E.T. Der Film, den ich damals im Kino gesehen habe, oder besser gesagt nicht gesehen habe, weil ich tatsächlich als Kind diesen Film mir nicht angucken konnte und ich bin erstmal aus dem Kino rausgegangen.
Wie, Moment, du warst im Kino und dann bist du gegangen?
Genau, weil der mir zu gruselig war.
Spielen die da nicht Hero Quest am Anfang? Nee, das war ein anderes Spiel, ne?
Ich weiß nicht, nein, 82 gab es noch kein Hero Quest. Ich weiß nicht, was sie gespielt haben. Ich weiß nur, dass ich da damals aus diesem Film, das war gerade noch am Anfang in dieser Szene, wo er sich in der Garage versteckt und diesen Ball und dann kommt er auf einmal da rausgewatschelt. Mhm. Das war für mich als Kind damals, ich war da vielleicht 6. Ich weiß nicht, wann er in Deutschland rausgekommen ist. Vielleicht war ich auch 7 schon. War mir dann zu viel.
Das also ich habe den neulich mit meinen Kindern geguckt und diese Szene hat die auch ganz schön gecatcht. Also da war auch so, die wussten halt auch nichts von E.T. Ich habe denen halt einfach so, gucken wir mal. Und dann war das hier bei uns aber auch Thema, dass die da ein bisschen Angst hatten. War halt auch so ein bisschen gruselig, also so Kindergrusel, ne?
Ja, aber es war schon
genug.
Na genau, also ja, damals als Kind war ich das ist auch gar nicht gewohnt, ne? Was hat man früher geguckt? Sesamstraße. Und dann kommt auf einmal so ein Außerirdischer. Naja, egal. Thema für einen anderen Podcast. Ja. Hier geht es jetzt tatsächlich um das Spiel und wie eben schon erwähnt, versuchen die, das Spiel komplett über das Thema ranzuholen. Sprich, wir spielen, also ein kooperatives Spiel, wir spielen eine Gruppe von Kindern, die versuchen, E.T. dabei zu unterstützen, wieder nach Hause zu kommen, also zu seinem Raumschiff zu bekommen. Quasi das, sag mal, letzte Drittel des Films versuchen wir nachzuspielen, sprich wir starten in dem Haus der Kinder und müssen über einen Spielplan kommen, am anderen Ende des Spielplans, wo sich das Mutterschiff, das Raumschiff, was von E.T. was IT wieder abholen soll, hinkommt. Dabei werden wir verfolgt von Polizeiautos, von Agenten. IT wird von Agenten verfolgt. Wir müssen auf dem Weg dahin versuchen, Gerätschaften zusammenzubauen, mit denen IT nach Hause telefonieren kann, damit seine Leute auch wissen, wo er ist und ihn abholen können. Was dafür sorgt, dass das Mutterschiff schneller kommt. Ja, wir müssen uns vor diesen Agenten verstecken, die über, ja, aus dem Weg gehen, besser die auf dem Plan umherlaufen. Wenn die uns dann fangen, werden wir zurückgeschickt zu unserem Startpunkt. Wir verlieren, ich sage jetzt mal, Lebenspunkte oder bei dem Spiel heißt es jetzt Herzleuchten. IT hat ja so ein leuchtendes Herz und davon haben wir dann 6 Stück insgesamt. Wir können, wie im Film auch, IT in unser Fahrradkörbchen setzen und mit ihm dann durch die Gegend fahren. Dadurch erzeugen wir aber mehr Aufmerksamkeit, also dass die Agenten und sowas schneller auf uns zukommen und uns versuchen einzufangen. Wir müssen denen wieder ausweichen, wir müssen IT zu diesen Gerätschaften bringen. Die kann er dann bauen, diese Gerätschaften müssen wir dann zum Landeplatz bringen. Gleichzeitig muss IT wieder zu einem anderen Platz, um ein neues Gerät zu bauen. Also wir haben einiges zu tun an dieser Stelle. Und man versucht halt wirklich, das alles über dieses Thema einzusammeln. Wir sind diese Kinder, wir können auch gemeinsam unterwegs sein. Diese ganzen Figuren, die man da hat, die haben so wie so Puzzleteile, dass man die zusammenstecken kann, dass man also tatsächlich mit allen Kindern in einem fahren kann, um dann schneller zu sein. Das zeugt wieder mehr Aufsehen, dann kommen die Agenten wieder hinter uns her. Also wir sind die ganze Zeit auf der Flucht. Und müssen halt dann Teile einsammeln, um da hinzukommen. Und das Ganze ist, in Anführungszeichen würde ich sagen, auf einem etwas gehobenen Familienspielerniveau angesiedelt, das Ganze. Die Regeln sind okay formuliert, glaube ich. Weiß nicht, ob jetzt Anfänger damit gut klarkommen, weil auch schon relativ viel in Anführungszeichen los ist. Es gibt zum Beispiel die Situation, dass wenn man seinen Zug auf einem Feld mit einem anderen Kind endet, muss man den sogenannten Gefahrenwürfel würfeln, der dann wieder sorgt, dass die gegnerischen Agenten sich bewegen. Diesen Würfel muss man aber auch würfeln, wenn man an einem Agenten vorbeizieht. Also man muss da so schon so ein paar kleinere Fallstricke überwinden. Deswegen würde ich sagen, gehobeneres Familienspielerniveau sind wir aber da immer noch trotzdem. Ja, es gibt sonst gar nicht so viel zu erzählen. Das ganze Spielfeld ist aufgebaut nach so einem, ich sag mal, Schachbrettmuster, also wie so eine römische Siedlung, ne? Also rechteckige Straßen, alles schön rechten Winkel. Die Agenten dürfen sich nur auf den Straßen bewegen, die Kinder kennen aber noch überall Abkürzungen über die einzelnen Felder. Auf den Feldern liegen noch Bauteile, die müssen wir sammeln, um dann zu einem entsprechenden Ort bringen. Also man hat, wie gesagt, genug zu tun. Und derjenige, der IT bei sich im Fahrradkörbchen hat, hat auch noch Zugriff auf die Machtkarten von IT. Damit man zum Beispiel über die Leute hinwegfliegen kann, wie im Film. Man kann, IT kann man zum Beispiel mit Süßigkeiten auch dazu bewegen, sich zu bewegen, weil man hat die IT nicht dauernd bei sich im Fahrradkörbchen, weil das, wenn man zu zweit ist, also IT zählt dann auch wie ein Spieler, lockt man halt die Agenten schneller zu sich und das möchte man nicht. Also versucht man immer, IT auch alleine zu bewegen, das macht man mit Süßigkeiten und sowas alles. Wie halt auch im Film, ne? Damit lockt man ja auch eher. Also so versucht man tatsächlich die Elemente des Films in entsprechende Spielmechaniken umzubauen oder einzuhalten, um dieses Gefühl zu ermitteln, um dann schlussendlich es zu schaffen, IT dann zum Abflugsort zu bringen, ohne zwischendurch zu oft von den Agenten erwischt zu werden. Wir hatten das in der Zweierpartie jetzt gespielt, tatsächlich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt mit meinen Kindern spielen, weil die natürlich mit dem Film nichts anfangen können. Mhm. Mit dem Thema können sie halt so gar nicht sich identifizieren. Sie wissen gar nicht, wer IT ist. Und ich glaube, das ist der Kritikpunkt oder auch die Stärke von dem Spiel vielleicht. Es richtet sich definitiv an Leute, die den Film kennen, die den Film gut fanden, die den Film mögen, die das nacherleben wollen, vielleicht so ein bisschen dieses E.T.-Feeling haben wollen. Aber alle die, die jetzt wenig mit E.T. oder gar nichts mit E.T. anfangen können, für die ist es, glaube ich, eher nicht so gut geeignet. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es lebt halt doch mehr vom Thema und von den Emotionen, die man damit verbindet, vielleicht, anstatt von einer ausgeklügelten Mechanik an der Stelle.
Also ist das halt so ein Nostalgieprodukt? Also du
nicht negativ gemeint, ja. Mhm. Na, also wenn du natürlich sagst, ja, das ist hier nur um Geld abzuzocken, das ist kein schlechtes Spiel.
Aber du verzeihst dem Spiel wahrscheinlich mehr Fehler oder du blickst wahrscheinlich positiver drauf, als wenn das jetzt ein 0815 generisches Thema wäre. Wahrscheinlich.
Ja. Ne?
Du hast wahrscheinlich so, du nimmst halt wahrscheinlich so, du spielst das Spiel und verbindest das halt mit deinem Kinobesuch von 1983. Oder?
Genau, oder sonst, E.T. kennt man halt auch schon alles Mögliche. Deswegen, also die Sachen sind halt alles thematisch passend. Hm. Ne? Ja, du kannst halt, also da hast du halt so einen kleinen E.T., den du halt in dein Fahrradkörbchen reinschicken kannst. Das sind Plastikfiguren, könnten auch Pappmarker sein, aber so sieht es halt einfach nett aus und es hat halt diesen Vibe. Und wenn du in Anführungszeichen jetzt noch im Hintergrund den Soundtrack von E.T. laufen lässt, dann ist das für E.T.-Fans oder für die Leute, die E.T. einfach mögen, den Film mögen, für die ist das Spiel definitiv was man sich dann mal anschauen kann.
Sonja.
Ja, mir hat René jetzt auf jeden Fall Lust auf das Spiel gemacht.
Aber ich würde jetzt mal vermuten, du warst 1982 oder 83 nicht im Kino bei E.T.
Nee, im Kino war ich nicht. Ich habe ihn aber trotzdem als Kind mehrere Mal auf jeden Fall gesehen.
Ah, okay. Das war jetzt, ich hatte jetzt vermutet, dass du sagst, so, ich habe keine Berührungspunkte damit, deswegen wollte ich jetzt gerade so den Gegenpart irgendwie rausbauen, aber
nee, kann ich leider nicht bieten.
Ist jetzt nach hinten losgegangen. aber René sagt ja auch, er hat es nicht mit deinen Kindern gespielt, aber zeigst du denen jetzt nochmal den Film oder kennen die den Film?
Ich glaube, mit Emma haben wir den einmal geguckt. Ich glaube aber, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spiel ist, was die jetzt sagen, oh, das müssen wir unbedingt spielen. Ich glaube, da gibt es bessere kooperative Spiele, die ich mit meinen Kindern jetzt spielen würde an der Stelle.
Ja.
Aber es hat mir auf jeden Fall jetzt nicht den Spaß verdorben und ich freue mich zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch das Zurück in die Zukunft, ist ja auch von Prospero Hall. Mhm. Das möchte ich mir jetzt auf jeden Fall auch anschauen, weil ich denke, wenn das so ähnlich gut thematisch umgesetzt ist wie jetzt hier E.T., dann kann das auch gut sein.
Der weiße Hai war auch von denen, ne? Das war ja bei Ravensburger. Mhm. Ich glaube, dass die da irgendwie was haben. Das ist jetzt ja kein Lizenzprodukt, wo du sagst so, es ist ja komplette Scheiße, so, ne?
Nein.
Ne? Also, sondern die machen sich da ja schon Gedanken. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, wir machen jetzt mal schnell Geld mit der Lizenz. Wir machen jetzt einfach hier irgendwie einen Mensch, ärger dich nicht, wo irgendwie einer den E.T. spielt oder sowas.
Sondern genau, es ist jetzt nicht ein Uno, wo jetzt E.T.-Bilder drauf geklebt hast.
Mandalorian-Doppel oder sowas, weißt du?
Ja, genau.
Ne? Also so als Gegenbeispiel. Sondern es ist ja schon irgendwie was mit der Lizenz ja wahrscheinlich, ohne es jetzt gespielt zu haben, gut umgeht. Ne?
Genau, also ich denke mal, sie haben sich schon Gedanken gemacht, wie kann ich das Wichtigste aus dem Film, aus dieser Geschichte rausziehen, um das in ein Spiel. Ne? Das ist ungefähr das letzte Drittel des Films, nur ist ja diese Flucht vor diesen Agenten, um E.T. dann zum Abflugplatz zu bringen. Den anderen Teil des Films haben sich ja bewusst entschieden, nee, den packen wir nicht in das Spiel mit rein, sondern wir machen nur das. Das ist der entscheidende Teil von dem Film und das können wir jetzt hier gut umsetzen. Den ganzen Film kann man halt nicht umsetzen.
Ja.
Na, und deswegen denke ich, dass das vollkommen okay mit der Lizenz und macht, wie gesagt, es macht mir Freude oder Lust darauf, jetzt das Zurück in die Zukunft mir auch anzuschauen. Mhm. Da habe ich schon reingelinst, da ist so ein kleiner DeLorean dabei, mit dem man dann
Ja, die scheinen da irgendwie was richtig zu machen oder gemacht zu haben. Also das Studio wurde halt aufgekauft, dann sind ein paar Leute da dort gegangen. Die Leute, die dort gegangen sind, haben jetzt ein neues Studio gegründet, um das nochmal irgendwie nochmal abzurunden, was da jetzt mit Prospero Hall irgendwie los ist. Also
ist halt ja
auch irgendwie schade. Also, oder keine Ahnung, wie es da weitergeht. Aber Sonja würde es jetzt auch spielen wollen, siehst du? Hast du jetzt erfolgreich geinfluenced, können wir haken.
Ja, bin ja auch ein Influencer in dem Alter.
In dem Alter. Senioren-Influencer.
Ja. Nee, ich stehe bei Prospero Hall immer, die haben ja auch Villainous gemacht. Und ich habe alle Villainous-Spiele und Erweiterungen hier, einfach weil ich die Disney-Figuren so toll finde. Und ich mag auch die Grundidee des Spiels. Es ist mir dann einfach nur irgendwie ein bisschen zu lang. Und auch zu schwierig. Also es richtet sich so an Spiele-Einsteiger, an wenig erfahrene Spieler, aber für die ist es dann doch ein ganz schöner Regelwust. Mhm. Das habe ich auch festgestellt, dass man da schwer reinkommt. Ja, aber ansonsten bin ich immer interessiert daran, auch was die machen. Von denen gibt es ja auch, glaube ich, das Disney Animated, das ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Ja.
Aber das, ja, da sind also einige Spiele, wo ich denke, oh, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Zum Beispiel hier das Fenster zum Hof oder sowas. Oder hier das Jurassic World Legacy.
Hatten die nicht auch ein Ted Lasso irgendwann mal auf der Messe? War das nicht auch Prospero Hall? Okay. Gab es mal auf der einen Messe, gab es, ich weiß nicht, 22 war das, glaube ich, wo so ein riesiges Ted Lasso Post. Ich glaube, das war auch bei Prospero.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dann gibt es auch sowas wie Shining.
Ja, ja.
Na? Und also das sind so einfach so Themen, wo so, okay, wenn die das schaffen, das Thema einigermaßen umzusetzen, Indiana Jones zum Beispiel auch, dann würde ich denken, oh ja, das würde ich mir mal anschauen wollen.
Ja, und wahrscheinlich verkauft sich das halt schon über die Lizenz gut genug, ne? Dieses Villainous ist ja auch super erfolgreich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel, wahrscheinlich Millionen die da verkauft haben. Ja. Wenn man gute Lizenzspiele macht, finde ich, ist das ja auch eine schöne Sache, dass die dann nicht wirklich wie so ein Doppel irgendwie oder ein Uno oder irgendwie so verheizt werden, sondern, ne,
ja,
wie René sagte, so, du hast einen kleinen niedlichen E.T., dann fährst du mit den Fahrrädern da rum und dann können die nochmal fliegen und also die haben sich wahrscheinlich schon damit beschäftigt.
Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Oder wie gesagt, der weiße Hai war ja auch irgendwie, ich glaube, das war ja irgendwie, erst jagst du ihn und dann wirst du gejagt und glaube ich, so war es zweigeteilt. Das habe ich nicht gespielt, aber es, ne, das war ja die Sache, wo wir dann mit Ivan Leon Menger zusammengekommen sind. So, der hatte das Spiel im Regal und hat halt mit Brettspielen nichts am Hut gehabt. So, irgendwie ist er aber zu diesem Spiel gekommen.
Ja.
Ob es denn gespielt wird, ist ja im Verlag wieder eine andere Sache, aber trotzdem, also, ja, neue Käuferschichten. Tut dem ja auch gut. Apropos neue Käuferschicht, achso, willst du noch abbinden das Ganze?
Genau, also das war E.T. der Außerirdische von Prospero Hall, im Englischen von Funko Games, und keine Angst, das sind keine Figuren mit dicken Köpfen drin. Das sind einfach nur kleine Miniaturen oder für die Gegner gibt es sogar Pappmarker. Im Deutschen ist das dann bei Huch letztes Jahr rausgekommen.
Ja, da ist ja auch noch die Frage, wie es im deutschen Vertrieb da weitergeht, weil ja Jumbo den ganzen, das alles da irgendwie, ja.
Alles schwierig.
Alles schwierig, aber wo war bei Lizenz, ja? Wollte jemand was sagen?
Mhm.
Ich wollte nämlich sagen, ich habe nämlich auch noch ein Lizenzspiel dabei. Nämlich, ja. Was?
Ja, mach mal.
Eine App, eine erfolgreiche, ich weiß gar nicht, auf iOS kenne ich die, ich weiß, wahrscheinlich gibt es die bei Android auch. Ich habe nochmal das Spiel Northgard eingepackt oder ausgepackt, eben vielmehr. Northgard ist eine Handy-App. Ich glaube auch, das auf der PlayStation gibt es das, glaube ich, auch. Das ist irgendwie so ein Tower Defense, so ein ganz einfaches Mobilspiel. Sieht aber ganz schick aus. Und also die App, wo du irgendwie so eine Insel verteidigen musst oder einnehmen musst mit irgendwelchen Wikinger-Clans. Ich hätte es nochmal spielen sollen vorher, aber habe ich jetzt doch nicht gemacht. Aber wie gesagt, sieht ganz schick aus und das Northgard ist ja bei der Boardgamebox erschienen. Oder ich glaube, das war auch sogar ein Kickstarter. Gibt's bei der Boardgamebox. Und das triggert mich jetzt im Moment so ein bisschen, weil ich suche ja immer noch wieder, also ich bin im Moment immer noch auf diesem Area Control Trip und wollte meine Spielergruppe Noch nicht wie sie. ja, mit Catan genervt hatte. Eigentlich hatte ich das, wo Northgard wollte ich mit denen spielen, aber hat mich irgendwie dieses Catan ja dann überholt, jetzt letzte Woche. Ich möchte mit denen ja nochmal so ein bisschen Area-Control-Spiele ausprobieren, kennen, vorstellen. Dune Imperium könnte man ja auch sagen, ah, so ein bisschen Area Control, so ganz klein, so an so einer, spielt schon eine Rolle. An einer Area. und hier ist es jetzt halt ein Area Control Spiel mit Deckbuilding. Und du baust halt während des Spiels, puzzelst du dir noch so eine Landschaft zusammen. Northgard ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Jeder verkörpert so einen Wikinger-Clan. Ja, die sind erstmal per se ein ganz bisschen asymmetrisch. Also jeder bekommt halt ein Startdeck. Da ist eine Karte pro Clan ein bisschen anders. Ich habe das dann gleich mit der einen Erweiterung gespielt, mit der War Chiefs Erweiterung, weil ich dachte, weil das Material da noch ein bisschen besser war als in der Grundbox. Ich dachte, ach scheiße, spielst du es gleich mit der Erweiterung? Das geht denn schon, dann kriegst du noch eine Einheit mehr, also ein Warchief, so ein Häuptling, der hat dann auch nochmal eine ganz kleine Sonderfähigkeit. Aber ansonsten ist das Spiel halt ganz einfach. Du hast ein Deck von Karten, du ziehst da eine bestimmte Anzahl, ich weiß gar nicht, ob es 5 oder 4 waren. Und auf diesen Karten sind halt Aktionen. Da ist dann halt einfach drauf, während du dran bist, spielst so eine Karte und machst halt die Aktion, die auf der Karte steht. Ganz einfach. Rekrutieren. Rekrutieren bedeutet, ich suche mir ein Gebiet, in dem ich sitze, denn das ist quasi ein kleines Dudes on a Map Spiel, also, nee, wie sagt man das? Du hast einen Wikinger-Clan, der auf einer Karte ist, die aus Plättchen zusammengesetzt wird. Du sitzt halt in Gebieten, kannst halt Leute rekrutieren, das heißt, du kannst da mehr Leute reinstellen. Das ist deine Aktion, fertig. Du kannst bauen. Wenn du baust, kannst du ein kleines oder ein großes Gebäude in deine Gebiete reinbauen. Ziel des Spiels ist es, Gebiete erkundet zu haben. Es ist echt schwer jetzt zu beschreiben, aber diese Pläne sind erstmal sehr groß und da sind halt so Grenzen drauf gezeichnet. Du musst so ein bisschen könnt ihr euch so vorstellen, wie bei Carcassonne so deine Gebiete irgendwie abschließt, wie bei Carcassonne die Städte. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Ihr habt ein Plättchen, da ist irgendwie Grenzen drauf, du wirst deine Gebiete zukriegen. So wie die Städte bei Carcassonne. Das ist ein gutes. Und in diesen Gebieten kannst du halt Gebäude reinbauen. Da sind so Bauplätze drauf. Du möchtest, um das Spiel zu gewinnen, möchtest du drei Gebiete haben mit drei großen Gebäuden, die halt abgeschlossen sind. Das ist das Ziel des Spiels. Oder du spielst 7 Runden, dann ist auch zu Ende. Dann kannst du halt in diese Gebiete halt Gebäude reinbauen. Diese Gebäude können halt Ressourcen generieren. Auf den Plättchen sind manchmal Ressourcen drauf. Oder halt große Gebäude, die können halt ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr Einheiten rekrutieren. Die können das eher befestigen, das Gebiet. Du kannst mehr Punkte rausholen. Alles ganz, ganz einfach. Du kannst dich bewegen über Karten. Du kannst neue Plättchen erkunden. Das wird auch über eine Karte gemacht. Das heißt, du spielst die Karte aus, nimmst hier ein Plättchen, legst das irgendwie an deine Gebiete ran. Das ist wirklich ganz einfach. Dann spielst du halt so lange, bis du halt passt oder keine Karten mehr hast, dann passt du automatisch und dann darfst du noch eine Karte aus der Auslage nehmen. Es gibt halt so eine Marktauslage, wo du halt neue Karten in dein Deck kriegst. Die sind auch so ein bisschen sortiert, das heißt, die hinteren Karten werden natürlich stärker, dass du halt so eine kleine Progression in dem Spiel hast. Und das ist halt auch ganz einfach. Du nimmst dir einfach die Karte. Da sind keine Kosten drauf, kein Nichts. Sondern du darfst dir einfach der Erste, der sich halt entscheidet zu passen oder halt, der halt dran ist, nimmt sich halt eine Karte und legt sie halt auf sein Deck drauf. Fertig. Also das ist wirklich ganz, ganz viel reduziert bei dem Spiel. Wenn du jetzt zum Beispiel Gebiete übernehmen möchtest von deinen Mitspielern, kann halt auch passieren, wenn er halt irgendwie interessante Gebiete rechts und links vor dir hast, dann nimmst du einfach, spielst so eine Karte, bewegst deine Einheiten da rein, also eine Bewegungskarte, spielst deine Einheiten da rein und dann kommt es zum Kampf. Ganz einfach. Es wird einfach gezählt, wie viele Äxte hat jeder Spieler. Äxte sind ganz einfach zu ermitteln. Du guckst dir einfach die Figuren an. Jede Figur hält halt eine Axt in der Hand, ist halt eine Axt. Ganz einfach. ist der War Chief dabei, also der Häuptling, der hält meistens irgendwie so zwei Äxte in der Hand. Der hat halt zwei Äxte, Kampfstärke 2. Dann kannst du die noch so ein bisschen boosten, indem du denen ein bisschen Nahrung mitgibst. Jede Nahrung, die du deinem Kämpfer mitgibst, gibt es noch mal ein bisschen mehr Kampfkraft, weil satte Krieger kämpfen besser. Und das macht dann der Verteidiger macht das auch. Und dann werden halt die Äxte kontrolliert, gecheckt. Dann wird jeder würfelt dann noch einmal. Es gibt halt einen Kampf mit ein bisschen Würfeln. Da kann es passieren, dass ein paar Leute sterben. Sterben ist irgendwie, wenn jemand einen Totenkopf würfelt, dann stirbt halt eine Einheit. Ansonsten ist der Kampf halt auch nicht weiter schlimm. Du wirst eigentlich so ein bisschen dafür belohnt, nicht, aber halt angehalten, ruhig schon aggressiv zu spielen, weil viele Leute sterben nicht. Und der Verlierer wird einfach aus dem Gebiet vertrieben. Das heißt, der Verlierer muss seine Einheiten entweder in ein neutrales Gebiet zurückziehen oder halt ein Gebiet, was er halt nebenan kontrolliert. Und deswegen, also ist halt so ein Kampf auch nicht super tragisch. Also das ist dann nicht so wie in manchen anderen Spielen, wo dann irgendwie die ganzen Armeen aufgerieben werden, so wie so bei so einem Dune Imperium, die du dir hart aufbaust, die zu deine Truppen und dann sind die dann alle weg, sondern hier, okay, sie werden vertrieben. Ja, das kann ärgerlich sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Dann kannst du halt irgendwo hin, wo du nicht mal eine Bewegungsaktion, dann hast du irgendwelche Einheiten da im neutralen Gebiet stehen. Das kannst du dann auch gleich zu deinem Vorteil nutzen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr runtergebrochenes Spiel und das holt mich gerade auf sehr vielen Ebenen ab. Also ich fand das richtig, richtig cool, weil das in seiner Einfachheit richtig, richtig nett war. Und als wir es gespielt haben, war so, wurde ich von Kerstin angemeckert, dass ich sie denn angreife in einer Region. Ich sage, ja, wenn ich dich hier nicht angreife, hast du drei große Gebiete mit großen Gebäuden, hast du gewonnen. Ja, ist richtig, aber du greifst mich trotzdem. Ich sage, ja, muss ich ja auch. Aber wie gesagt, es ist sehr viel runtergebrochen in dem Spiel. Ne? Also das war auch so geil. Da haben wir das Spiel aufgebaut und dann hast du halt irgendwie 7 oder 8 verschiedene Gebäude. So, ach scheiße, ist hier gar keine Übersicht, was diese scheiß Gebäude kosten. Ach scheiße, ich finde nichts. Schon wieder schlechte Laune gehabt. So, warum gibt's denn? Wollte ich schon mal Boardgame gucken. Hier in der Anleitung guckt, okay, ganz einfach, kleine Gebäude kosten 1 Holz, große Gebäude kosten alle 3 Holz. Okay, das verstehe ich, das ist einfach. Und ich hatte echt so viel Spaß dabei, weil es halt wirklich so schön einfach ist. So, Karte spielen, ich mache die Aktion, rekrutiere, baue, bewege, erkunde. Und da war es das schon. Und so baut sich dann halt das Spiel auf. Klar, die späteren Karten werden halt ein bisschen, kannst halt ein bisschen mehr machen, da ist auch ein bisschen mehr drauf, aber das ist alles in einem sehr einfachen Level. Ich habe da viel Spaß mit gehabt, wirklich.
Fragen? Klingt gut.
Und was halt so ein Punkt ist, ich hatte das dann auch irgendwie bei Instagram gepostet, das Spiel ist sehr, sehr bunt. Also du hast denn da dieser Spielplan, den du dir zusammenpuzzelst, ist halt wirklich so ein knallgrüner Spielplan. Da sind dann so weiße und gelbe Linien drauf, dicke rote Äpfel und es ist halt sehr poppig. Dann stehen da halt Einheiten drauf in dickem Rot, kämpfen gegen grüne Einheiten, kämpfen gegen lila Einheiten. Aber das brauchte das denn auch. Ne, das muss halt so, damit es halt so ein bisschen übersichtlich bleibt, weil es wird schon ein bisschen unübersichtlich, wo ist welches Gebiet, das siehst du manchmal nicht ganz so gut, aber du musst deine Einheiten auch gut sehen, so, du kriegst halt jede Runde, am Ende jeder Runde gibt es dann halt so eine Erntephase, da musst du halt gucken, wie viele Äpfel habe ich in meinen Gebieten, so viel kriege ich dann, wie viel Bau, also das muss dann alles schon so poppen, weißt du, so dieses Comichafte steht dem ganz gut, finde ich. Und das trägt das. Das gibt dem Spiel auch so eine Leichtigkeit. Weißt du, das ist jetzt nicht. Das Spiel ist jetzt halt nicht bierernst. Ne? Das hat, die haben große Äxte in der Hand und alles so ein bisschen augenzwinkernd auch. Ich mochte das wirklich sehr.
Aber steht das, was du gerade sagtest, nicht ein bisschen im Kontrast zum Cover? Oder wirkt das im Original auch anders? Weil das habe ich als sehr, sehr dunkel, eher so in Grau gehalten. Und das, also ich bin ja auch so ein Coverkäufer, das Cover spricht mich schon mal gar nicht an. Das, was du jetzt erzählt hast, ich bin jetzt auch nicht der größte Area Control Fan, klingt aber ganz anders als das, was ich nach dem Cover von dem Spiel erwartet habe.
Ja, das lustigerweise hat das Cover hier wirklich viele angezogen, weil das auch so, so ein bisschen, ja, weiß nicht, so verträumt, aber du hast so starke Wikinger-Männer da draufstehen, so, aber auch so ein bisschen comichaft, auch dieses Grün ist da und so bedeckte Landschaft, wo die Sonne so durchstrahlt, aber wie gesagt, ich finde das Spiel halt wirklich, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch noch mal Bilder angeguckt von dem Spiel, es ist halt wirklich, das Cover und das Spiel gehen schon so ein bisschen auseinander.
Mhm.
Und die Karten, wie gesagt, ich finde, das ist sehr comichaft und ja, Ich mag den Stil aber, weil es halt nicht so düster ist. Aber ich glaube, Sonja, nichts für dich. Gerade wenn du sagst, ich mag jetzt kein Area Control, denn nein.
Okay.
Sag ich jetzt einfach mal so. Also ich glaube nicht, dass das was für dich ist. Vorteil natürlich ist, es ist auch in so einer Stunde schnell runtergespielt, ne? Also du spielst halt, wie gesagt, bis einer halt drei Gebiete zu hat oder drei große Gebiete, also drei Gebiete mit großen Gebäuden oder halt sieben Runden, aber eine Runde geht halt in 10 Minuten ist man da durch. Jeder spielt seine Karten, macht seine Aktionen, vielleicht gibt es einen Kampf, dann erntet man, dann ist die nächste Runde. So, René, du wolltest auch noch irgendwas, ne?
Ja, diese Plättchen haben ja diese zackigen Kanten da.
Ja.
Macht das Sinn oder stört das oder fällt das gar nicht auf?
Ich glaube, es ist einfach nur, damit sie zackige Kanten haben.
Aber es stört auch nicht in irgendeiner Art und Weise.
Nein, die passen,
beim Anlegen.
Passen immer ganz, ganz gut zusammen. Also ich sehe gerade bei Boardgame Geek gibt es Prototypen, wo es einfach normale quadratische Plättchen sind. Mhm. Also es stört auch nicht beim Anliegen, es passt halt einfach.
Okay.
Klar. Wenn ich mit meinen groben Händen da irgendwie rumfuhrwerke, dann kann es schon mal sein, dass sich irgendwas verschiebt, aber das ist dann ja wieder mein. Aber die Produktion ist schon, das ist schon nett, so, weißt du, es ist alles irgendwie cool. Es gibt da in der Grundbox gibt es auch schon noch so eine kleine Erweiterung, die habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Also, es gibt so Kreaturen, die dann noch irgendwie über das Spielfeld ziehen. Die agieren dann auch gegen deine Truppen noch. Das heißt, du hast dann nicht nur deine Mitspieler, sondern du hast dann PvPVE, nicht nur du kämpfst gegen deine Mitspieler, sondern musst dich dann auch noch gegen diese Kreaturen irgendwie wehren. Das wollte ich jetzt in den ersten Partien jetzt nicht irgendwie machen. Aber halt, wie gesagt, es kann halt ein bisschen am Ende Richtung, wenn die Gebiete groß werden, ein bisschen unübersichtlich werden. Da muss man ein bisschen Überblick behalten. Aber ich glaube, dieser Carcassonne-Vergleich ist nicht so verkehrt mit den, ja. Also Carcassonne meets, weiß ich nicht.
Risiko.
Risiko, ja doch, ja. Oder ja. Dune Imperium, ja, das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber halt, wie gesagt, Deckbau, Area Control, das checkt gerade sehr viele Haken bei mir. Und halt schnell zugänglich, ne? Also wahrscheinlich könnte ich das, wenn ich ein bisschen den 8-Jährigen drauf mal anspiele, würde der es wahrscheinlich auch schon hinkriegen. Es geht schon so in diese gehobene Familienrichtung. Muss man natürlich mögen, dass man sich gegenseitig angreift. Wie gesagt, es macht zwar jetzt nicht so einen großen, aber es kann ja trotzdem noch sein, dass irgendwie eine Einheit stirbt. Aber ich hatte zum Beispiel bei mir am Ende des Spiels, du hast irgendwie 14 Einheiten, die sind halt auch begrenzt, die hatte ich halt am Ende des Spiels bei mir alle auf dem Spielplan. Dann bringt die Rekrutieren-Aktion nichts mehr, aber dann muss man ja zusehen, dass man, naja, kann ja auch frühzeitig passen, dann hast du die bessere Karte auf dem Markt. Also, ich fand's gut. Ich fand's richtig cool. Aber Sonja vielleicht, wenn nicht schon das Cover und die Grafik jetzt nicht anspricht. Ja. Aber sie sagen auch a Streamline 4X Board Game. 4X? Puh, Boah, da würde ich jetzt, also 4X ist ja dieses Explore, Expand, Exploit, Exterminate.
Ja.
Ja. Ja. Carcassonne mit Risiko finde ich da schon einen besseren Vergleich. Nee, das finde ich gar nicht so schlecht. Da sind wir, glaube ich, besser unterwegs. Aber ich hatte Spaß damit. Wie gesagt, mit den Warchiefs haben wir gleich gespielt, also mit den Häuptlingen. Es gibt auch noch ein anderes Kreaturenmodul, aber ich glaube, ich brauche die Kreaturen da gar nicht. Hab mit meinen Mitspielern genug zu tun. Guti. Siehst du, ich habe noch mal einen positiven Spin hier. Jetzt haben wir am Ende der Sendung doch noch mal einen positiven Spin hier reingekriegt. Ne?
Sehr schön, ja.
Gut, das war's von meiner Seite. Das war Northgard Uncharted Lands von Adrian Dinu. Den kenne ich jetzt nicht. Hat der noch irgendwas gemacht? Ja, was ich jetzt kenne, jetzt nicht so. Und erschienen bei der Boardgamebox. Ja.
Dann haben wir es für heute, oder?
Wir haben es für heute, glaube ich. Keiner mehr da?
Ich bin auch noch da.
Ich dachte, du sagst doch irgendwas.
Es muss nur einer Schluss machen.
Ja, dann, René, dann machen wir Schluss.
Tschö.
Na komm, geht aber auch ein bisschen netter.
Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder.
Hast du gesehen, dass ein noch Hallo Spencer-Kinofilm kommt? Aber egal, da reden wir es nicht. Reden nächste Woche drüber, würde ich sagen.
Um Gottes Willen.
Nee, jetzt ernsthaft, von Jan Böhmermann.
Oh mein Gott.
Da reden wir, glaube ich, mal mega verpeilt nochmal drüber. Egal.
Wird das sowas wie Mieze Fiebelt?
Den kennen auch noch die wenigsten. So, gut. Dann nächste Woche. Weiß ich gar nicht.
Müssen wir nochmal schauen, was wir da machen. Jetzt
irgendwie durcheinander, genau. Wir haben irgendwas aufgeschrieben.
Da schauen wir nochmal, was es sein soll.
Ihr werdet von uns hören. Macht's gut.
Bis dann.
Adieu. Tschüssi.
Tschüss.